weil da so eine emotionale Angst ist. Und das ist eben die Schwierigkeit, weil das kannst du nicht wegargumentieren. Also ich habe eine große Spinnenangst und ich weiß, ich bin viel größer als die Spinne und ich könnte einfach auftreten. Und trotzdem muss mein Partner diese Spinne jedes Mal wegmachen. So, und ich glaube, dass so ungefähr diese Angst auch ist gegenüber dem Fremden. Ich mag diesen Ausdruck nicht, aber da ist irgendwie eine Angst da vor Veränderungen etc. Und diese Angst kann man irgendwie nicht mit Fakten wegargumentieren. Ich glaube, es braucht ganz, ganz viele Begegnungen zwischen Menschen, weil Begegnungen bauen Vorurteile ab. Dann merkt man, oh, wir haben ja auch Gemeinsamkeiten.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Himmelklar, dem katholischen Podcast mit mir als Host Hilde Regeniter und heute mit einer jungen Frau, deren Herz für Menschen auf der Flucht schlägt, für Asylsuchende, für Migranten. Heute arbeitet Kara Ehlert als Referentin für Flucht, Migration und Integration beim Diözesan Caritasverband Münster. Davor hat sie sich aber mal in Serbien an der EU-Außengrenze um Geflüchtete gekümmert, genauso auf der griechischen Insel Lesbos. Sie war ein paar Mal in den kurdischen Autonomiegebieten im Nordirak im Einsatz und in Syrien. Sie hat in Kiel, Münster und in der jordanischen Hauptstadt Amman studiert. Außerdem steht sie immer wieder mit Slam Poetry auf der Bühne und sie hat vor einigen Jahren ein Buch darüber geschrieben, wie sie mit 15 Jahren in eine Magersucht gerutscht ist und auch wieder herausgefunden hat. Ich freue mich sehr, dass du uns von all dem heute erzählst. Herzlich willkommen, Kara Ehlert.
Ja, vielen Dank.
Hunger nach mehr, so hast du das Buch genannt, das du über deine Essstörung geschrieben hast. Kannst du jetzt im Rückblick doch so einiger Jahre schon tatsächlich sagen, dass du da hungernd nach etwas ganz anderem gehungert hast, nach etwas, das du damals in deinem Leben nicht gefunden hast?
Auf jeden Fall. Also ich bin mit 15 in die Magersucht gerutscht und konnte das am Anfang gar nicht einordnen. Was ist das? Warum ich? Und was ist eigentlich mein Problem? Ich glaube, jahrelang habe ich immer versucht, das alles wegzuschieben und so eine heile Welt zu spielen und mir zu denken und gegenüber allen anderen so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Und irgendwann dann habe ich aber verstanden, dass da doch etwas ist, wonach meine Seele eigentlich hungert. Und genau, deshalb habe ich dann diesen Titel gewählt, weil es ja nicht so war, dass ich wirklich eigentlich gehungert habe nach Essen, sondern eigentlich ist das ja eine viel tiefer gehende Sache.
Da können wir vielleicht nochmal ansetzen. Was würdest du heute sagen, waren Auslöser, die dich in die Magersucht getrieben haben?
Also ich spreche immer davon, dass es nicht nur einen Auslöser gibt, sondern dass es sehr, sehr viele Faktoren sind, die mich in die Magersucht getrieben haben. Ich glaube, eine Sache ist eben, dass ich kein gutes Selbstwertgefühl hatte und dass ich ja einfach keinen festen Freundeskreis hatte, in dem ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann so sein, wie ich bin. Ich war damals sehr anders als meine gleichaltrigen Klassenkameradinnen, weil ich mich schon sehr früh mit großen Themen auseinandergesetzt habe, wie Identität und wer bin ich und wer will ich sein. Und das waren einfach Themen, mit denen haben sich Klassenkameradinnen damals noch nicht beschäftigt. Und ich glaube eben auch so ein großer Grund sind dann auch Mobbing-Erfahrungen gewesen und eben auch, dass ich als Kind sehr, sehr viele Freiheiten hatte in meiner Familie. Aber sobald ich in die Pubertät kam, wurde das strenger und damit konnte ich, glaube ich, damals nicht so gut umgehen.
Wie hast du dich denn gefühlt in diesem Kreislauf aus ständigen Kalorienzählen und auf die Waage steigen? Kannst du das noch aufrufen, dieses Gefühl?
Ja, schon. Wir reden auch in der Familie immer mal wieder drüber und tauschen auch uns inzwischen so aus, wie wir das damals so erlebt haben, was ganz spannend ist, weil dann so diese unterschiedlichen Perspektiven zu Wort kommen. Und das war mir auch wichtig in dem Buch zum Beispiel, dass da unterschiedliche Perspektiven zu Wort kommen. Sowohl meine Eltern, wie die das damals wahrgenommen haben, meine Geschwister, aber auch Freundinnen oder Bekannte, um so einen unterschiedlichen Blick darauf zu werfen. Ja, wie hat sich das damals angefühlt? Ich glaube einfach, ich war ganz verloren und zwar ein riesengroßer Teufelskreis. Ich habe ganz viel Schwarz gesehen, ganz viel Leere einfach gehabt, diese Energielosigkeit und eben einen ganz, ganz krassen Bewegungsdrang, den ich hatte. Also ich konnte gar nicht stillstehen, bin im Klassenraum ständig aufgesprungen, hin und her gelaufen, weil ich unbedingt Kalorien verbrennen wollte. Und das war für alle Beteiligten sehr, sehr anstrengend.
Du hast wirklich gekämpft gegen die Magersucht, warst dann auch ein paar Mal in der Klinik, bist da aber nicht ganz gesund geworden. Und der Ausstieg aus der Sucht, der ist dir erst in dem Moment gelungen, in dem du in einem Flüchtlingscamp gearbeitet hast. Wie bist du da hingekommen und was hat das dann mit dir gemacht?
Genau, ich war damals 17 Jahre alt und eine Freundin von mir hat in einem Camp für Geflüchtete gearbeitet und ich dachte, oh cool, das möchte ich auch und ja, habe mich dann beworben, habe den Job bekommen, was sehr spannend war, weil es mir zu dem Zeitpunkt richtig, richtig schlecht ging. Ich glaube, das war sogar der Tiefpunkt eigentlich meiner Magersucht, wo ich mein tiefstes Gewicht hatte, wo ich wirklich eigentlich gar keine Energie hatte. Und dann habe ich da angefangen zu arbeiten und habe so viele wunderbare Menschen kennengelernt, die sich dann auch alle gewundert haben, okay, warum isst sie denn nicht in der Pause? Alle essen und ich habe mich nicht getraut zu essen, weil das war damals irgendwie eine ganz große Angst, dass ich nur mit meiner Familie gegessen habe. Also mich durfte niemand beim Essen sehen, ich habe mich dafür geschämt, wenn ich gegessen habe und irgendwann bin ich neugierig geworden. Ich wurde dann ganz oft eingeladen zu kurdischem oder arabischem Essen. Und das waren tatsächlich dann geflüchtete Menschen, mit denen ich das erste Mal nach so vielen Jahren wieder gegessen habe. Und genau.
Du hast die Magersucht zum Glück hinter dir gelassen. Du hast darüber geschrieben, auch wahrscheinlich, um anderen Mut zu machen, denke ich, die vielleicht selber in so einer Situation stecken. Was sagst du alle denen, die heute entweder selbst gegen eine Essstörung kämpfen und oder denen, die jemand kennen, der oder die das tut?
Ich glaube, eine Sache ist dieses, es ist möglich, gesund zu werden. Und zwar, ich kannte damals niemanden, der es wirklich geschafft hatte, gesund zu werden. Ich kannte Leute, die sind zurück ins Normalgewicht gekommen, aber die waren immer noch krank. Die hatten immer noch kein gesundes Verhältnis zum Sport, kein gesundes Verhältnis zum Essen. Und deshalb habe ich auch damals immer gesagt, ja, ich muss jetzt mit dieser Krankheit mein Leben lang leben. Warum soll ich die überhaupt bekämpfen, wenn es sowieso aussichtslos ist? Genau, und das ist so etwas, was ich den Leuten sagen möchte. Also es gibt einen Weg daraus. Es ist möglich, gesund zu werden. Es ist ein sehr, sehr harter, langer Kampf. Und ich glaube, man muss sich wirklich krass mit den Ursachen dieser Magersucht beschäftigen. Das habe ich ganz, ganz lange sehr, sehr intensiv gemacht. Vor allem mit einem Buch, das heißt 5 Sprachen der Liebe. Das hat mir damals sehr geholfen, weil dieses Buch zeigt quasi, wie Menschen unterschiedlich Liebe empfangen oder sich geliebt fühlen und unterschiedlich ihre Liebe zeigen. Und dadurch, dass ich meinen Blickwinkel durch dieses Buch verändern konnte, wie Menschen mir ihre Liebe zeigen und wie ich ihnen auch meine Liebe zeige, konnte ich mich von manchen Menschen in meinem Leben plötzlich geliebt fühlen oder geliebt sehen, was ich vorher nicht konnte. Und das hat mir sehr geholfen. Also bleibt dran und gibt nicht auf. Und das Ding ist, und das wollen ganz, ganz viele Betroffene leider nicht hören, es ist wichtig, dass man trotzdem ins Normalgewicht kommt. Ganz viele Betroffene wollen so 1-2 Kilo unter dem Normalgewicht bleiben. Aber gerade das ist so wichtig, weil man sonst dieser Essstörung diese Macht gibt.
Kommen wir zu deinem großen Lebensthema. Das hast du nämlich gefunden mit deinem ersten Mal im Flüchtlingscamp, von dem gerade die Rede war, jedenfalls deines Lebens bis hierher. Heute sagst du, ich will denen eine Stimme geben, die sonst kaum gehört werden. Und meinst damit ganz besonders Geflüchtete, Asylanten und Migranten. Würdest du sagen, dieses Engagement hat auch damit zu tun, dass du als Pastorentochter in der christlichen Familie groß geworden bist?
Das Leben in einer Pastorenfamilie prägt natürlich. Ich habe irgendwann mal gesagt, es ist Fluch und Segen zugleich. Weil man kriegt sehr viele schöne Seiten mit, aber man kriegt auch sehr viele Schattenseiten mit. Vor allem, weil eine Gemeinde, ja, da läuft ja auch nicht immer alles friedlich. So. Aber auf jeden Fall, wir haben eben immer wieder Besuch gehabt von Menschen aus aller Welt. Und schon da war ich als Kind irgendwie immer sehr neugierig und wollte ganz viel mit den Menschen sprechen, warum die das machen und was die erleben. Und ja, ich glaube, meine Eltern haben mir immer Nächstenliebe vorgelebt, haben mir vorgelebt, für Menschen zu beten, gegen die ich eine Abneigung hatte. Und ich glaube, dass das mich einfach sehr geprägt hat und auch ja, mein Engagement einfach in die Richtung, die Neugier, in andere Länder zu reisen. Wir sind als Familie viel gereist und viel unterwegs gewesen und nicht so dieses im Hotel irgendwie untergebracht sein, sondern wirklich haben immer versucht, nah an Land und Leute zu sein. Ich glaube, das hat mich sehr geprägt.
Das Thema Flucht, Migration, Integration, das zieht sich auf jeden Fall dann wirklich wie ein roter Faden durch dein bisheriges Leben. Schon seit ein paar Jahren ist aber genau dieses Thema für viele in Deutschland heute so eine Art rotem Tuch geworden. Rechtspopulisten, die punkten damit, dass sie gegen Geflüchtete und Migranten hetzen. Die aktuelle Bundesregierung ist dabei, ihren versprochenen, deutlich härteren Kurs der Migrationspolitik auch wirklich umzusetzen. Wie erlebst du aktuell die Stimmung gegenüber Asylanten, Geflüchteten und Migranten hier in Deutschland?
Ja, ich fühle mich aktuell sehr ohnmächtig und es macht mich sehr, sehr traurig und wütend, wie sich dieser Kurs verändert hat. Ich erlebe sehr viel Härte gegenüber dieser Personengruppe, aber auch gegenüber Menschen, die sich eben sozial dafür engagieren oder solidarisch sich in dem Bereich einsetzen. Was mich einfach sehr schockt, ist, dass so diese Menschlichkeit dahinter vergessen wird. Also wir reden immer von Zahlen und ich denke mir immer, ja, aber hinter dieser Zahl steckt ein Mensch mit einer Geschichte, mit einer Persönlichkeit, mit so viel Potenzial, mit so viel, was dieser Mensch dieser Gesellschaft, in der wir leben, geben kann und auch geben möchte. Und mich ärgert es, dass wir dieses Potenzial dieser Menschen einfach sehr, sehr oft nicht erkennen und einfach sehr, sehr viel negativ über diese Menschen gesprochen wird.
Ja, die Willkommenskultur aus dem sogenannten Flüchtlingssommer 2015, die ist tatsächlich, das beklagen viele Flüchtlingshelfer und Menschenrechtlerinnen, gekippt und längst zu so einer Art Abschottungskultur geworden. Was bedeutet das jetzt für deine Arbeit als Flüchtlingsreferentin bei der Caritas? Mehr tun, mehr Widerstände?
Ich glaube, eine Sache ist einfach weiterhin solidarisch sein und auch wieder Stimme erheben. Denn diese Menschen haben kaum eine Plattform, haben kaum die Möglichkeit, selber ihre Stimme zu erheben. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns weiterhin für sie einsetzen und dass wir auch dieses Wording, was da politisch in dem Bereich passiert, dass wir das nicht übernehmen, sondern dass wir gegen Alternativen setzen. Also es wird immer von Sicherheit und Ordnung gesprochen und mir gefällt dieses Wording nicht. Mir fehlt einfach dieser Blick auf Deutschland, dass wir schon immer ein Einwanderungsland waren und auch immer ein Einwanderungsland sein werden. Ich vermisse irgendwie Empathie. Und ich sehe ganz viele Probleme in diesem Land. Ich sehe ganz viel, was Menschen wütend macht und zur verzweifeln lässt. Also da muss ich nur an den Wohnungsmarkt denken oder auch an Familienpolitik. Jetzt aktuell die Elterngeldreform, die da im Umgang ist. Menschen haben Zukunftsängste. Rente ist auch so ein Thema. Und was da aber ja gemacht wird aktuell ist, irgendwie sind immer trotzdem die geflüchteten Menschen daran schuld. Und das finde ich so schade, dass wir Personengruppen, die es in dieser Gesellschaft generell schwer haben, die marginalisiert sind, versuchen gegeneinander auszuspielen.
Ja, dass heute gar nicht so wenige Leute so Sprüche klopfen wie dieses alte, das Boot ist doch längst voll, der gehört doch echt abgeschoben oder die legen sich bei uns in die soziale Hängematte. Hat das in deinen Augen auch damit zu tun, dass diese Leute sich einfach nicht in die Lage von Geflüchteten versetzen können, dass ihnen eigentlich schlicht die Fantasie fehlt? Sie könnte das vielleicht auch mal treffen?
Ich glaube, A, fehlt es einfach an Fakten. Und wenn dann Fakten vorliegen, werden diesen Fakten nicht geglaubt, weil da so eine emotionale Angst ist. Und das ist eben die Schwierigkeit, weil das kannst du nicht wegargumentieren. Also ich habe eine große Spinnenangst und ich weiß, ich bin viel größer als die Spinne und ich könnte einfach drauftreten. Und trotzdem muss mein Partner diese Spinne jedes Mal wegmachen. So, und ich glaube, dass so ungefähr diese Angst auch ist, gegenüber dem Fremden, ich mag diesen Ausdruck nicht, aber da ist irgendwie eine Angst da vor Veränderungen etc. Und diese Angst kann man irgendwie nicht mit Fakten wegargumentieren. Ich glaube, es braucht ganz, ganz viele Begegnungen zwischen Menschen, weil Begegnungen bauen Vorurteile ab. Dann merkt man, oh, wir haben ja auch Gemeinsamkeiten. Also weil, das spielt natürlich auch Medien eine Rolle, wie berichten Medien? Und da wird natürlich ganz viel über Unterschiede und über Probleme gesprochen. Natürlich gibt es Herausforderungen, aber dieser Mensch an sich ist erstmal kein Problem.
Glaubst du denn, es wäre vielleicht für Leute, die da immer so ganz vorne mit dabei sind, gegen die bösen Migranten und die nehmen uns unsere Arbeitsplätze weg und, wäre das vielleicht ganz heilsam, wenn solche Leute auch mal ein Flüchtlingscamp besuchen würden oder eine Flüchtlingsunterkunft, um einfach mal zu sehen, wie die Wirklichkeit ist? Fakten?
Boah, das ist, finde ich, eine sehr schwierige Frage, weil da erinnere ich mich an 2017, wo ein Geflüchteter sich bereit erklärt hat, damals mit jemandem von der AfD zu sprechen und am nächsten Tag ein krasser Bericht in der Zeitung war, sehr, sehr negativ über den Geflüchteten gesprochen wurde und eigentlich er gar nicht ernst genommen wurde, sondern einfach nur fertig gemacht wurde. Ich bin da zwiegespalten, weil ich auch glaube, dass man die Menschen irgendwie schützen muss. Die erleben so viel Hass und Widerstände und Rassismus, dass man schon auch darauf aufpassen muss, dass sie ihren geschützten, sicheren Raum haben.
Du bist ja jetzt Caritas-Referentin in Münster für Flucht, Migration und Integration. Was machst du da eigentlich? Also vor allen Dingen Lobbyarbeit, sitzt in Podcasts, in Interviews oder hast du auch viel ganz konkret mit den Menschen zu tun?
Ich habe ja sehr lange sehr konkret mit den Menschen gearbeitet und inzwischen arbeite ich auf einer anderen Metaebene. Also meine Aufgabe ist es vor allem, unsere Träger, die mit den Menschen vor Ort arbeiten, die diese Menschen beraten und begleiten, die zu versorgen. Ne? Wenn zum Beispiel Gesetzesänderungen kommen, die zu informieren, Arbeitskreise mit denen zu machen. Genau, also es ist quasi eine Dienstleistung an unsere Träger. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die sozialpolitische Interessensvertretung. Wir haben regelmäßig Austauschtreffen im Ministerium zu dem Thema Flucht und Migration oder zu den Programmen, in denen wir arbeiten, diese Programme weiterzuentwickeln, aber eben auch ganz klar uns immer wieder zu positionieren, wie wir es zum Beispiel getan haben, als Erinnerung an den Genozid, an den Jesiden. Vor 12 Jahren haben wir uns positioniert. Davor die Woche haben wir uns nochmal zum Thema Familiennachzug positioniert. Genau, und solche Stellungnahmen dann sowohl auf Caritas-Ebene als auch auf der Ebene der freien Wohlfahrt gehört dann auch zu den Aufgaben.
Du hast deine ganz vielen, ganz praktischen Erfahrungen mit und für geflüchtete Menschen angesprochen. Da wollen wir jetzt natürlich ein bisschen ins Detail gehen. Kannst du dich erinnern, wie das war, als du das erste Mal wirklich verstanden hast, da stehe ich jetzt jemandem gegenüber, der sein Zuhause verlassen musste, sein Land, seine Freunde und seine Familie?
Ja, tatsächlich sehr gut. Da kommen direkt so viele Erinnerungen in meinem Kopf, so wo ich jemanden das erste Mal, der ganz, ganz lange nicht mehr in einem richtigen Bett geschlafen hat, sein Bett für die Nacht gezeigt habe oder minderjährige Geflüchtete oder sehr, sehr junge Geflüchtete auch, die einfach versucht haben, ihre Eltern anzurufen und zu erreichen und um denen zu sagen, dass sie angekommen sind oder auch sehr, sehr viele ältere Familien, ältere Menschen, wo ich mir immer gedacht habe, wie haben die diese Flucht geschafft? Also wirklich sehr, sehr viele Erinnerungen und viele Erinnerungen, wo ich auch heute noch irgendwie weinen könnte, aber auch ganz, ganz viele Erinnerungen, wo ich lachen könnte und nicht mehr aufhören könnte zu lachen, weil das so schöne Erinnerungen auch mit diesen Menschen waren, trotz der so schwierigen, vulnerablen Situation.
Du hast dir auch eine ganze Reihe von Qualifikationen auf dem Feld der Flüchtlingsarbeit zugelegt, zum Beispiel auch den Masterstudiengang Migration und Diversität absolviert. Warum war dir das wichtig, also dein Engagement für Geflüchtete auch wissenschaftlich zu unterfüttern?
Ja, ich habe im Bachelor tatsächlich erst Grundschullehramt studiert und habe während des Bachelors schon gemerkt, eigentlich ist das nicht das, was ich machen möchte. Und habe dann einen anderen Master gesucht, der eben eher in diesen Bereich geht. Und mit dem Master Migration und Diversität, das war ein sehr interdisziplinärer Master aus Islamwissenschaften, Soziologie, Pädagogik. Und das hat mir damals sehr gut gefallen, dieses Interdisziplinäre, also auf Kontexte aus unterschiedlichen Perspektiven heraufgucken.
Lässt sich natürlich so ein kompletter Masterstudiengang schlecht runterbrechen auf einen zentralen Satz, ist mir klar. Aber vielleicht gibt's sowas wie eine ganz zentrale Erkenntnis, die du dir mitgenommen hast.
Ja, ich glaube, da gibt's viele zentrale Erkenntnisse. Ich glaube, da gibt's das. Und zwar hat das was mit Privilegien zu tun. Ich habe durch den Studiengang lernen dürfen, dass ich sehr, sehr privilegiert aufgewachsen bin. Und das ist etwas, was ich mir sehr wünsche in dieser Gesellschaft, dass wir unsere eigenen Privilegien hinterfragen. Denn ich bin nicht so da, wo ich bin, weil ich so viel geleistet habe oder weil ich toll bin oder sonstiges, sondern ich bin da, weil ich sehr viel Unterstützung von zu Hause hatte, weil ich in einer sehr guten Familie aufgewachsen bin. Das habe ich mir aber selber nicht erarbeitet. Ich hatte einfach sehr viel Glück. Also ich hatte ein sehr, sehr großes Privileg, was andere Menschen nicht hatten. Und ich glaube, das ist etwas, was ich in der Zeit gelernt habe. Ich habe ganz viel auch auf meine Schulzeit zurückgeschaut und auf Klassenkameradinnen, die ich da hatte und habe dann einfach festgestellt, ja, manche meiner Klassenkameradinnen waren einfach weniger privilegiert, was sie nicht besser oder schlechter macht, sondern das ist aber, glaube ich, eine Sache, wenn wir unsere eigenen Privilegien anschauen und das hinterfragen, dann können wir ein größeres Verständnis für andere Menschen entwickeln und Privilegien zu haben bedeutet auch immer Verantwortung. Und diese Verantwortung möchte ich wahrnehmen und wollte ich damals wahrnehmen und ich würde mir wünschen, dass Menschen mit Privilegien diese Verantwortung ebenfalls wahrnehmen.
Ein Auslandssemester hast du dann auch, haben wir schon gesagt, in Amman verbracht, in der Hauptstadt von Jordanien. Wie hast du das erlebt, als junge Frau aus Deutschland in einem muslimisch geprägten Land zu studieren?
Ja, es war ja auch nicht mein erster Aufenthalt in einem muslimisch geprägten Land, sondern ich war vorher schon mal in Jordanien und vorher ja auch schon mal im Irak und in Syrien. Aber Jordanien war eine sehr eindrucksvolle Zeit, weil ich 2023 da war, also auch zu dem Zeitpunkt, als die Hamas Israel attackiert hat. Und das war natürlich sehr, sehr spannend, in einem Land zu sein, wo 50% der Menschen einen palästinensischen Hintergrund hat, in Jordanien. Und ich habe dort einen anderen Master quasi noch nebenbei gemacht, so ein Masterzertifikat, wo wir dort auch in die Geflüchtetencamps gefahren sind und ganz viel mit Menschenrechtsorganisationen vor Ort gesprochen haben. Und das war total toll, weil man so total viele Einblicke dort hinein bekommen hat und mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen sprechen konnte. Es war eine sehr, sehr schöne und prägende Zeit. Super nette, viele Menschen kennengelernt. Meine Eltern waren mich einmal besuchen. Und es war für mich ein ganz toller Moment, weil ich einen Uber-Fahrer kennengelernt hatte, den Mohammed. Und der hatte mich dann und die zwei Leute, die mit mir im Uber waren, einfach zu sich nach Hause zum Essen eingeladen. Und dann waren meine Eltern den ersten Tag da und jemand ruft auf der Straße, Kara, Kara, und winkt. Und meine Mutter so, Kara, da ruft dich jemand. Und ich so, ah ja, das ist Mohammed. Und Mohammed kam, oh, das sind deine Eltern, toll. Ja, dann müsst ihr heute zum Abendessen kommen. Und ich gucke meine Eltern an und die waren, ja, also heute ist ein bisschen schlecht, aber morgen. Und ich war total überrascht, dass die so schnell zugestimmt haben. Und dann saßen wir bei einer jordanischen, beduinischen Familie im Garten, haben das Nationalgericht gegessen. Mein Papa hat so mit den Händen den Reis geschaufelt, wie man das traditionell macht. Das war auch einfach für mich super schön, weil ich da gemerkt habe, ich kann so ein bisschen von dieser Liebe zu dieser Region und von der Liebe zu den Menschen mit meinen Eltern teilen. Und ich hatte das Gefühl, dass sie danach auch mehr Verständnis dafür hatten.
Du hast wirklich früh damit angefangen, über den eigenen Tellerrand zu gucken. Schon in der Schulzeit warst du eine Zeit lang in Indien, in Slums, hast da mitgearbeitet. Direkt nach dem Abi bist du ein paar Monate nach Bolivien gegangen. Du hast so viele Auslandsaufenthalte, da können wir jetzt gar nicht alle ausführlich besprechen. Aber einen Tag zu Bolivien, was hast du da gemacht?
In Bolivien haben wir vor allem aufsuchende Familienarbeit gemacht, was sehr spannend war, weil ich dort eine Sozialarbeiterin quasi begleiten konnte, die aufsuchende Familienarbeit eben auch in Slums gemacht hat. Also sehr, sehr arme Familien haben wir dort besucht und gleichzeitig hatten wir ein Reha-Zentrum für Drogen- und alkoholabhängige Obdachlose, wo ich so ein bisschen mitgeholfen habe.
Okay, dann während des Studiums, davor, danach immer wieder längere Auslandsaufenthalte. Du hast gerade auch schon ein paar aufgezählt. Lass uns nochmal gucken auf die Zeit auf der griechischen Insel Lesbos, die ja immer ganz schlimm in den Schlagzeilen war, mit total überfüllten Flüchtlingslagern, zum Beispiel in diesem berühmt-berüchtigten Moria, das mittlerweile ja geschlossen ist. Wo warst du auf Lesbos und wie hast du das damals erlebt?
Ich war tatsächlich in dem neuen Moria-Camp, also in dem Camp, was entstanden ist, nachdem das alte ja vollständig abgebrannt ist. Lesbos war eine sehr krasse Zeit, weil dort Menschen zum Teil seit 3 oder 4 Jahren in den Lagern sitzen und einfach nur warten. Und das Schlimme fand ich einfach zu sehen, wie dort Familien getrennt werden. Also Familien, nehmen wir mal an, eine 5-köpfige Familie, 3 Kinder, der Sohn wird in dem Lager 18, wird getrennt von der Familie behandelt. Das heißt, die Familie darf schon nach Deutschland weiterreisen, weil sie Asyl bekommen hat. Und der Sohn wird abgelehnt. Das heißt, der Sohn sitzt zum Teil 3 Jahre ohne seine Familie auf dieser Insel fest, während die Familie schon seit 3 Jahren in Deutschland lebt. Und das zu sehen, wie Familien zertrennt und zerrüttelt werden, fand ich ganz, ganz schlimm. Auch die Unterbringung von den Menschen dort, wie sie dort von Polizei und Security behandelt wurden, einfach sehr herablassend, sehr entwürdigend. Das fand ich ganz schlimm und wir waren tatsächlich die einzige Organisation, die noch in dem Camp sein durfte. Alle anderen Organisationen durften nicht mehr in dieses Camp rein. Genau, und eine Situation, die werde ich auch nie vergessen, da sind wir morgens quasi zur Arbeit gefahren und haben dann am Strand die Polizei gesehen und gesehen, wie sie Menschen in so Tücher quasi einwickeln, weil dann Menschen tot an den Strand gespült wurden. Und das war, abends gab es dann eine Gedenkveranstaltung in der Stadt. Ich weiß noch, ich habe einfach nur bitterlich geweint. So, bitterlich geweint und habe irgendwie auch einfach die Welt nicht mehr verstanden und habe dann eben auch an die Menschen gedacht, die ich in Deutschland jetzt kenne und dachte so, ja, das hätte euch einfach auch passieren können.
Ja, das hätte uns allen immer passieren können und wir haben das gar nicht so im Kopf. Daher wahrscheinlich die Härte, von der wir gesprochen haben. Lass uns auch nochmal gucken, du hast außerdem geholfen, in Serbien Geflüchtete an der EU-Außengrenze zu versorgen. Wie war das?
Serbien war auch sehr von Gewalt geprägt, weil die Menschen, erstmal dieses Camp war mitten auf einer Autobahnraststätte, was super gefährlich war, weil da sind die Autos mit 130 entlang gefahren und die Kinder liefen da rum. Also es war wirklich super gefährlich. Und ich habe dort sehr viele Menschen getroffen, die einfach sehr, sehr viele Wunden und Narben hatten, weil sie von irgendwelchen Grenzbeamten zusammengeschlagen, misshandelt worden sind. Das ist irgendwie so eine große Realität, vor der wir oft die Augen verschließen, die wir nicht wahrhaben wollen, weil wir immer sagen, ja, das ist ja Europa. Ja, aber genau das passiert hier mitten in Europa an den EU-Außengrenzen. Genau, und ich war mitten im Winter dort, also es war kalt, es hat geschneit. Und wir haben die Menschen mit Tee versorgt, haben versucht, denen so ein bisschen eine Alltagsgestaltung zu geben. Und meine schönste Erinnerung zwischen all dem vielen Leid, was da auch war, war tatsächlich eine riesengroße Schneeballschlacht mit dem gesamten Camp. Das ist eine ganz, ganz tolle Erinnerung, die ich noch im Herzen trage von dort.
Das hat jetzt auch wieder mit diesem Gefühl von privilegiert sein zu tun. Als du da warst auf Lesbos oder auch da an der EU-Außengrenze in Serbien, was war das für ein Gefühl? Die wollen alle unbedingt nach Europa, weil die sich da ein besseres Leben erträumen, wünschen, dahin, wo ich und meine Freunde, meine Familie ganz selbstverständlich leben.
Das Ding ist ja, diese Menschen flüchten nicht, weil das ihnen Spaß macht, sondern sie flüchten aus einem sehr, sehr tief sitzenden Grund. Und das ist etwas, glaube ich, was viele nicht verstehen. Es geht nicht darum, dass man 100 Euro mehr auf dem Konto haben will, sondern es geht darum, dass man dort, wo man herkommt, nicht sicher ist. Und tatsächlich habe ich in der Zeit total gerne mit meiner Oma darüber geredet, weil ich irgendwann verstanden habe, dass ich nie nachvollziehen kann, wie es ist, ein Kriegskind zu sein. Aber meine Oma kann das. Und das fand ich total spannend, mich mit ihr darüber auszutauschen. Also oder wenn dann bei Leuten irgendwie in der Heimat Bomben gefallen sind, dann habe ich meine Oma angerufen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, okay, sie ist eine Person, die das wirklich nachvollziehen kann.
Wir müssen auch noch erzählen von deinen Erfahrungen in den kurdischen Autonomiegebieten im Nordirak. Da warst du in einem Gebiet, in dem 2014 der sogenannte Islamische Staat wirklich einen Völkermord begangen hat an den Jesiden und Jesidinnen. Was genau hast du da gemacht?
Die erste Reise in den Nordirak werde ich niemals vergessen. Das war so prägend. Ich war nicht dort, wo der IS die Dörfer überfallen hat, sondern ich war dort, wo die Menschen quasi hingeflüchtet sind und in Zelten gelebt haben. Ich war einmal im Februar, März da, das andere Mal im Sommer. Im Winter waren die Zelte kalt, im Sommer waren sie viel zu heiß, im Sommer haben sie Feuer gefangen. Ich habe mit so vielen Menschen geredet. Ja, diese Reise war einfach so prägend, weil ich auch gar nicht in Hotels oder so geschlafen habe oder nicht in Ferienwohnungen. Ich habe immer bei entweder Einheimischen vor Ort oder die meiste Zeit bei Geflüchteten geschlafen. Das heißt, ich habe mit in diesem jesidischen Geflüchtetencamp geschlafen. Und die Leute kamen abends und sie wollten auch erzählen. Sie wollten, dass man ihre Geschichte hört, dass man die Geschichte der Jesidinnen hört.
Kleine Frage zwischendurch, wie hast du mit den Leuten gesprochen?
Ich habe auf Kurdisch mit denen gesprochen, weil ich irgendwann Kurdisch an einer Volkshochschule hier in Köln zwei Kurse gemacht hatte. Und ansonsten habe ich mir, wenn ich nicht mehr weiterkam, jemanden gesucht, der Englisch sprach und der dann für mich übersetzt hat. Ja, und es war einfach krass, was die Leute erzählt haben vom IS. Ich habe Frauen getroffen, die in IS-Gefangenschaft waren. So, und eine Frau kam auf mich zu und hat mich auf Deutsch angesprochen und ich war so, oh hey, woher kannst du denn Deutsch? Und sie so, ja, der Mann, bei dem ich 5 Jahre in IS-Gefangenschaft war, war Deutscher. Und dann steht man da und weiß gar nicht, wie man reagieren soll, was man sagen soll. Das ist so eine Mischung aus Scham und Ekel und alles irgendwie zusammen. Genau, also ich habe dort einfach sehr, sehr viel mit Menschen gesprochen. Unter anderem haben wir eine Operation organisiert für einen Jungen, der eben, wo sein Zelt abgebrannt ist, einen 10-jährigen Jungen. Der brauchte 3 Hauttransplantationen, das haben wir organisiert. Und ansonsten eben viele Organisationen besucht, geguckt, was wird hier gebraucht. Ich habe einmal mein jesidisches Patenkind besucht, das ich dort vor Ort unterstütze, damit das eine gute Bildung erhält und eine gute Zukunftsperspektive hat. Also es waren sehr intensive Wochen.
Das glaube ich. Und ich stelle mir jetzt vor, wirklich diese furchtbaren und furchtbarsten Geschichten zu hören. Es ging ja wirklich um Vergewaltigung, Missbrauch, übelster Art. Und die Leute erzählen dir das, du bist da mittendrin. Wie hast du das verpackt gekriegt für dich?
Vor Ort kriege ich das tatsächlich immer sehr gut hin. Da bin ich irgendwie so in meiner Rolle, da kann ich das. Bei mir kommt immer das Tief, wenn ich dann wieder in Deutschland bin. Und dann brauche ich wirklich erst einige Wochen und dann ist die Welt auch erstmal wieder ganz schwarz. Und dann fallen mir auch normale Gespräche, sage ich mal, schwer. Weil mir kommt nach diesen Begegnungen, nach deren Reisen, ganz viel so sinnlos vor. Ich weiß, ich war im Studium nach meiner ersten Irakreise, kam wieder zurück und ich saß mit Freunden im Extrablatt und ich weiß noch, die haben angefangen, über Nagellack zu reden und ich bin heulend aufgesprungen und rausgerannt, weil mir das in diesem Moment so bedeutungslos vorkommt. Und heute weiß ich aber auch, dass es wichtig ist, abzuschalten. Weil wenn man das die ganze Zeit an sich ranlässt, dann geht man irgendwann kaputt und dann verliert man die Energie, sich weiter für diese Menschen einzusetzen.
War das jetzt vielleicht für dich auch nochmal ganz besonders schwer, als junge Frau in dieser Region zu sein, wo wirklich so extrem viele junge Frauen dann von IS-Milizen missbraucht und versklavt worden sind? War das auch wichtig?
Schwer gefallen ist mir das tatsächlich nicht. Ich glaube, es hat manche Zugänge einfacher gemacht. Ich habe sehr viel Erstaunen entgegengebracht bekommen von Leuten, die dort sind. Wie? Du reist hier alleine als Frau? Ich bin noch mit einer anderen Frau zusammen dann dort gewesen. Wir sind zufällig zum gleichen Zeitpunkt dann auch hingefahren, die ich auch aus dem Kurdischkurs kannte. So. Aber wir waren dann da zu zweit unterwegs. Und das war einfach sehr, sehr gut, auch dass wir zu zweit waren. Das erste Mal waren wir zu zweit, weil man sich dann direkt auch irgendwie austauschen konnte. Man hat ja schon gemerkt, okay, mit einigen Dingen gehen wir einfach anders um, weil wir anders sozialisiert wurden, anders geprägt wurden. Aber ich versuche das irgendwie immer, das gelingt mir auch nicht immer, aber das so neutral zu sagen, ohne das irgendwie zu werten.
Islamismus, Radikalisierung und sexuelle Selbstbestimmung im Kontext von Flucht und Migration, damit hast du dich in deinen Abschlussarbeiten beschäftigt. Jetzt kommt wieder die Frage, kannst du das mal ganz kurz auf den Punkt bringen? Ich weiß, wie schwer das ist, aber welchen Zusammenhang hast du da herausgearbeitet?
Ja, bei der einen Arbeit, wo es eben darum ging, warum Deutsche eigentlich zum IS ausreisen, war ein ganz spannender Punkt, dass ein großer Auslöser tatsächlich Diskriminierungserfahrungen in Deutschland sind. Also Rassismuserfahrungen, Ausgrenzungserfahrungen und dass diesen Menschen oft irgendwie signalisiert wurde, ja, du gehörst hier aber nicht her, du gehörst hier nicht dazu, du bist irgendwie nicht deutsch. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil mir das auch einfach nochmal gezeigt hat, wie wichtig es ist, eigentlich da auch im Lehramtsstudium drauf einzugehen. Aber es ist kein Bestandteil, bis heute nicht im Lehramtsstudium. Diskriminierung ist kein Bestandteil. Und das kann ich nicht verstehen, wenn Schülerinnen und Schüler so viele Stunden am Tag in der Schule sitzen und eine Lehrperson haben, die sich nicht mit Privilegien und Diskriminierung auseinandergesetzt hat. So, und da passiert unheimlich viel, so wenn man sich dann diese Biografien anguckt. Und das fand ich sehr, sehr spannend.
Die nächste Frage hat auch damit zu tun. Es hat ja in den vergangenen Jahren in Deutschland eine ganze Reihe von blutigen Anschlägen gegeben, wo Männer mit Migrationshintergrund unschuldige Menschen ermordet haben. Immer wieder auch aus islamistischer Überzeugung heraus. Zuletzt sogar jetzt am Rande des CSD in Berlin. Und jedes Mal sind diese Verbrechen sofort von Rechtspopulisten instrumentalisiert worden. Jedes Mal ist das dann wieder ein Anlass zu sagen, na, wir müssen die alle rauswerfen und abschieben. Wie blickst du aus der Perspektive der Migrationsexpertin auf solche Taten?
Wir können gut den Attentäter vom CSD nehmen. Es war noch gar nicht bekannt, was für eine Herkunft dieser Mensch hatte. Also ob der eine deutsche Staatsangehörigkeit hatte oder nicht. Es gab ein Bild. Und von diesem Bild aus sind alle direkt ausgegangen, nee, der ist kein Deutscher. Und allein das hat mich schon wütend gemacht, wie wir einteilen, ob jemand deutsch ist oder nicht. Und dann kam natürlich direkt die Forderung nach Abschiebung. Und das hat mich noch wütender gemacht, als dann eben rauskam, ja, der ist hier geboren und aufgewachsen, der ist deutsch. Und dann dachte ich mir, ja, wohin wollt ihr denn einen Deutschen abschieben? Also was sind das für Forderungen? Und dann ärgert mich das auch, diese Debatte im Fernsehen oder zum Teil auch im Radio, wenn dann gesagt wird, ja, wir müssen die Migrationspolitik schärfen oder die Politik mit Geflüchteten. Und ich denke mir so, was hat das jetzt damit zu tun? Diese Person ist in Deutschland geboren und sozialisiert worden. Da müssen wir gucken, was läuft hier bei uns im Bildungssystem falsch. Wo haben wir diesen Menschen verloren? Aber nein, es wird direkt angefangen, es zu instrumentalisieren und direkt wieder gegen geflüchtete Menschen und gegen Migrantinnen zu hetzen.
Viele sagen ja auch immer, ach Mensch, wir haben echt Angst vor diesen arabisch aussehenden jungen Männern, wenn die da so in unserem Stadtbild rumlungern, und frauenfeindlich sind die sowieso auch. Haben die auch einen Punkt, weil natürlich diese Männer tatsächlich oft aus einer sehr paternalistischen Gesellschaft kommen und vielleicht anders auf Frauen gucken.
Ich finde das sehr spannend, wenn wir in Deutschland anfangen, über das Thema Gewalt an Frauen zu sprechen. Weil wir gucken da immer auf andere Leute und sagen, die haben aber ein komisches Frauenbild, statt erstmal auf unsere Gesellschaft zu gucken. Also jeden dritten Tag stirbt in Deutschland eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner. Aber darüber reden wir gar nicht. Also wir reden viel zu wenig eigentlich über Gewalt an Frauen in unserer Gesellschaft, wo das auch ein riesengroßes Thema einfach ist. Und das macht mich irgendwie so wütend. Und das, um nochmal ganz kurz auf den CSD zurückzukommen, das fand ich nämlich so schön, weil die Leute am nächsten Tag, die zu der Trauer- und Gedenkfeier zusammengekommen sind, die haben die Tat nicht instrumentalisiert. Und die haben das nicht zugelassen. Die haben auf der Bühne gesagt, wir dürfen es nicht zulassen, dass wir die von Diskriminierung betroffen sind, also sowohl Musliminnen, Geflüchtete als auch ja queere Personen sind ja permanenter Diskriminierung ausgesetzt, und wir dürfen nicht zulassen, dass wir gegeneinander ausgespielt werden, weil wir haben ja den gleichen Leidensdruck. So, genau, und diese Stadtbilddebatte, die wurde ja durch Merz losgelöst, die hat mich einfach auch sehr verärgert, weil sie pauschalisierend ist und abwertend ist. Mhm. Und ich als Frau, die selber sexuelle Gewalt erlebt hat, mich macht das noch wütender, weil es ist völlig egal, was für einen Pass dieser Mensch hat, was für eine Nationalität dieser Mensch hat. Das, was dahinter steckt, ist doch viel gravierender. Diese patriarchale Gewalt und dieses sich über Frauen stellen. Und ich finde es eben sehr spannend, weil in den Medienberichten sprechen wir über Vergewaltiger, die einen Pass aus Kabul haben beispielsweise, aber nicht aus Kassel, Chemnitz oder Köln. Mhm. So, und ich möchte, dass wir genauso sehr darüber sprechen. Lasst uns darüber sprechen, dass Täter zu 99% Männer sind. Warum sprechen wir nicht darüber?
In dem Zusammenhang ist auf jeden Fall dann immer sehr schnell die Rede von misslungener Integration. Was ist für dich eine gelungene Integration?
Also Integration generell gelingt, wenn sie sowohl von der Einwanderungsgesellschaft mitgetragen und mit unterstützt wird, als auch von der Person, die eben sich in Deutschland einleben und einfinden möchte. Ich glaube, eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass Integration gelingen kann, ist gesellschaftliche Teilhabe. Und wenn diese Menschen gesellschaftliche Teilhabe verwehrt wird, ist das eben sehr, sehr schwer. Also, da fangen wir bei den Integrationskursen an, die gerade gestrichen wurden. So, du brauchst Sprache, um anzukommen, um Dinge zu verstehen, etc. Wenn Sprachkurse gestrichen werden, ist das nicht die Schuld dieser Menschen, sondern da wird ja politisch etwas gemacht, wofür diese Menschen einfach nichts können. Das andere ist Familiennachzug. Ich habe es heute schon mal gesagt. Um emotional irgendwo anzukommen, brauchst du die Gewissheit, dass es deiner Familie gut geht. Und Familie um sich zu haben, stärkt die Motivation bei Menschen, Sprache zu lernen. Das hilft dabei, schneller in Ausbildung oder Arbeit zu kommen. All diese großen Faktoren. Ich finde Integration, ich mag das Wort tatsächlich eigentlich nicht so gerne, aber wenn man es benutzen möchte, dann ist es ein gegenseitiger Prozess von Geben und Nehmen. Und vor allem eben, Menschen brauchen unterschiedlich Zeit dafür.
Mm. Irgendwie, finde ich immer, wirkt die deutsche Migrationspolitik und bei Weitem nicht nur die deutsche, sondern auch in anderen Ländern in Europa ziemlich schizophren. Auf der einen Seite versucht die aktuelle Koalition hier bei uns Menschen abzuschrecken, nach Deutschland zu kommen. Andererseits ist ja ständig die Rede demografischer Wandel, Fachkräftemangel, fehlendes Personal. Wie passt das zusammen?
Es passt eigentlich gar nicht zusammen. Also es werden Menschen aus Ausbildung und Arbeit abgeschoben. Das kann ich nicht verstehen, wenn wir so einen Fachkräftemangel haben. Das sind Leute, die werden gerade zu Fachkräften ausgebildet, aber werden abgeschoben. Das passt für mich nicht zusammen. Aber ich glaube, auch dahinter steckt eben dieses rassistische Menschenbild von, wir wollen nur Menschen aus bestimmten Ländern haben.
Mhm. Ich kann vielleicht nur mal ein Beispiel nehmen. Also meine Mutter war zuletzt sehr lange im Krankenhaus und biodeutsche Ärztinnen und Pfleger, die wären ohne ihre vielen und wirklich kompetenten Kollegen mit Migrationshintergrund wirklich nicht weit gekommen in der westfälischen Provinz. Warum kommt das wohl in der öffentlichen Wahrnehmung noch immer nicht so richtig an, dass wir wirklich uns ziemlich warm anziehen müssen ohne all diese Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern?
Ja, das ist ein spannender Punkt. Es gab ja auch diese Social-Media-Debatte darüber, wo Pflegeschulen, Krankenhäuser sich auf so einer Treppe aufgestellt haben und dann sind die Menschen mit Migrationsgeschichte weggegangen. Und man hat so richtig bildlich sehen können, oh, dann ist unser Gesundheitssystem aber wirklich am Ende. Und das fand ich sehr schön, weil das so bildlich das nochmal dargestellt hat. Warum es bei den Menschen nicht ankommt, ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich weiß nicht, ob es nicht sehen wollen ist, ob die Vorurteile dem im Weg stehen. Es ist eine sehr, sehr große Frage, die mich auch echt beschäftigt.
Wie kannst du als Caritas-Referentin für diese Fragen, wie könnt ihr von der Caritas da vielleicht was bewegen? Vielleicht ganz langsam so ein Umdenken hinzukriegen?
Ja, ich glaube, eine Sache ist eben Aufklärung. Ganz viel mit Menschen ins Gespräch nehmen. Und ein Punkt, den ich in letzter Zeit immer wichtiger finde, ist, die Menschen ernst nehmen. Weil dahinter stecken Sorgen und Ängste, die erstmal ernst genommen werden müssen, damit man auf einer Gesprächsbasis irgendwie bleiben kann. Und natürlich ist es mir dann ganz wichtig, mich zu positionieren und auch Fakten darzustellen und auch von meinen Erfahrungen zu erzählen, weil ich habe eine Schatzkiste an positiven Erfahrungen so. Mhm. Genau, ich glaube, Aufklärung ist ein ganz guter Punkt.
Und vielleicht ja auch wieder die Begegnung, ne?
Begegnung,
also ich denke, wenn ich irgendwie total nette afghanische Nachbarn haben, die mich zum Essen einladen, bin ich wahrscheinlich eher nicht dafür, dass die einfach abgeschoben werden.
Genau, Begegnung ist ein großer Punkt und ganz viel aber auch Politik. Also, wie redet Politik über diese Menschen? Was für ein Wording, was für ein Framing wird benutzt? Und auch, wie berichten die Medien darüber? Da steckt einfach eine ganz, ganz große Verantwortung von den Parteien darunter. Und ich wünsche mir da deutlich mehr, dass die Parteien viel mehr die vielfältige, positive Gesellschaft, die wir haben, betonen, was für Vorteile wir dadurch haben, statt immer von Sicherheit und Ordnung zu sprechen und somit Menschen in Schubladen zu stecken.
Du selbst hast dich ja nicht nur aus ganz unterschiedlichen Perspektiven mit allen möglichen Fragen rund um Flucht, Migration, Asyl beschäftigt. Du hast deine Erfahrung tatsächlich auch künstlerisch aufgegriffen, nämlich als Poetry Slammerin. Wie definierst du Poetry Slam für dich?
Ja, Poetry Slam habe ich erstmal auf Bühnen angefangen, wo dann ja oft ein Wettbewerb ist. Man hat 5 bis 7 Minuten Zeit, einen Text zu präsentieren und dann stimmt das Publikum ab. Und irgendwann ging es aber dann auch zu Auftritten bei Firmen oder auch Veranstaltungen, wo das dann nicht mehr so ein Wettbewerb ist. Genau, und im Poetry Slam habe ich quasi versucht, diese Begegnungen und Erfahrungen, die ich mit den Menschen hatte, auf Papier zu bringen. Das war für mich mein Ventil, diese ganzen Erlebnisse irgendwie zu verarbeiten.
Was kann denn vielleicht Kunst, was kann in deinem Fall Slam Poetry, was nüchterne politische Statements und Diskussionen nicht können?
Ich glaube, dadurch, dass Menschen eine andere Perspektive dadurch einnehmen können, dass man eine Geschichte erzählt und Menschen zum Teil einfach auch berührt sind. Und ja, einfach eine neue Seite kennenlernen. Das ist ja auch das Schöne beim Poetry Slam, je nachdem, wo man eben ist, sind das auch sehr unterschiedliche Leute, die da im Publikum sitzen. Die einen sind total begeistert vom Text, die anderen sind entrüstet, die anderen haben vielleicht irgendwie eigene Erfahrungen damit gemacht und diese Menschen kann man dann empowern. Also Kunst hat total viele unterschiedliche Facetten irgendwie aufrütteln, bewegen, empowern. Also ja, Kunst bietet da einfach unheimlich viele Möglichkeiten, über Dinge zu sprechen, worüber es schwierig ist, vielleicht beim Mittagessen ins Gespräch zu kommen.
Und natürlich wollen wir jetzt hier nicht bei der Theorie stehen bleiben. Ich habe dich gefragt, Mensch, Kara, kannst du da nicht auch was mitbringen? Und du hast gesagt, ja, also, bitte.
Okay. Tarek war ein kluger Junge. Er erweiterte gerne seine Horizonte und am lustigsten war es, wie er seinen Großvater um den Finger wickeln konnte, dass dieser ihm und seinen Freunden seine Lieblingsbonbons kaufte, diese mit Apfelgeschmack. Er erlebte die Banalität des Alltags, bis der Krieg in Syrien begann. Er war gerade 15 Jahre alt, fing gerade zu pubertieren an, als er irgendwelche Parolen mitsang und Freiheitsfahnen schwang, als bei Sonnenaufgang plötzlich ein Hauch von Freiheit und Hoffnung in der Luft erklang. Von allen Seiten Straßen, aus jedem Haus hinaus brüllten die Menschen ihre Wünsche und Schmerzen heraus. Aus allen Richtungen hörte man diesen Liedgesang, aus kilometerweiter Entfernung kam die Antwort zurück wie ein Boomerang. Und die Großstadt schien wie durch Bindfäden miteinander verbunden zu sein. Großvater vergoss sein Tränelein und sagte, Tarek, ich möchte, dass du eins niemals vergisst, dass manches Banale gar nicht so banal ist.
Vielleicht kannst du, vielen Dank, erstmal uns kurz den Hintergrund zu dieser Geschichte, zu diesem Poetry Slam sagen.
Mhm. Der Poetry Slam handelt von einem jungen Tarek, der eben mit 15 immer wieder auf Demonstrationen in Syrien war und am Ende festgenommen wurde und ins Foltergefängnis Naya gesteckt wurde, wo er tatsächlich auch umgekommen ist. Ich habe mich sehr viel mit dem, vor allem mit diesem Foltergefängnis in Syrien beschäftigt, was auch nach der Befreiung vom Assad-Regime eine große Rolle gespielt hat, weil da Menschen nach 10, 15 oder zum Teil sogar 50 Jahren aus diesem Gefängnis rausgekommen sind. Ja, in diesem Gefängnis wurden sehr viele Foltermethoden angewandt und viele Menschen, die dort reingekommen sind, kamen nie wieder raus. Und ich habe sehr, sehr viele Geschichten von diesem Gefängnis gehört, kenne auch Leute, die dort waren. Und das ist der Hintergrund zu diesem Text, warum ich einen Text über dieses Gefängnis und über das Schicksal von Tarek geschrieben habe.
Da erreichst du dann nochmal ganz andere Leute. Und das muss man übrigens sagen, 2019 hast du es sogar mal ins Finale der NRW-Meisterschaften in Poetry Slam geschafft. Bei all dem, was du machst, spielt dein Glaube da auch eine Rolle? Gibt der dir Kraft?
Auf jeden Fall. Also ich erlebe Gott einfach immer wieder im Alltag und ich merke einfach immer wieder, wie ich getragen werde, wenn ich kraftlos bin. Und wie viel Hoffnung ich einfach aus der Bibel schöpfen kann und wie viel Kraft ich aus dem Gebet schöpfen kann. Ja.
Und da sind wir schon sehr gut übergeleitet zu unserer letzten Frage. Das ist eine, die wir allen unseren Gästen hier bei Himmelklar stellen, nämlich: Was gibt dir Hoffnung jetzt und hier?
Vor allem die vielen tausend Menschen, die bei Demonstrationen auf die Straße gehen und sich solidarisch zeigen. Ich glaube, das ist zur aktuellen Zeit ganz, ganz wichtig, solidarisch zu sein, solidarisch sich zu zeigen, Widerstand zu leisten, also sich für Menschenrechte weiterhin einzusetzen, auch wenn um uns herum alles irgendwie immer mehr nach rechts drückt. Sich nicht davon versuchen einnehmen zu lassen, sondern weiterhin sich stark zu positionieren. Und diese Menschen geben mir aktuell Hoffnung. Ich hatte das jetzt nach dem CSD-Anschlag, mir ging es echt nicht gut. Und ich bin am nächsten Tag zur Arbeit gekommen und es war so empowernd, dort sich mit meinen Kolleginnen darüber auszutauschen und zu merken, okay, ich bin mit dieser Angst und diesem Gefühl nicht alleine, sondern wir sind viele und wir sind mehr. Das gibt mir ganz, ganz viel Hoffnung und dann einfach auch immer wieder die Bibel und das Gebet und all diese Sorgen und all diese Situationen einfach vor Gott bringen zu können.
Kara Ehlert war das, Referentin für Flucht, Migration und Integration beim Diözesan Caritasverband Münster, Flüchtlingshelferin auch in der Praxis, Slam-Poetin und auch ehemalige Magersuchtspatientin. Danke, Kara, dass du da warst und so viel mit uns geteilt hast. Alles Gute für dich und deine Arbeit.
Ja, vielen Dank.
Und allen, die zugehört haben, sage ich auch danke. Schreibt mir gern, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder auch Kritik und empfehlt uns natürlich gern weiter. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Ich bin Hilde Regeniter und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Was? Was hat die Kirche uns heute noch zu sagen? Viel Wichtiges und Banales, Trauriges und Lustiges. Wir reden mit den Menschen, die im Mittelpunkt kirchlichen Geschehens stehen, im Podcast Himmelklar. Himmelklar, der katholische Podcast, gibt's überall, wo es Podcasts gibt, auf domradio.de und jetzt im Domradio-Hörfunkprogramm.